Schwestern, es war für eine lange, lange Zeit, ich glaube vor 30 Jahren ungefähr, und die Bibellese hieß Hiob. Und ich war relativ neu in meiner Gemeinde und plötzlich fing der Telefon an zu läuten. Und es war sehr merkwürdig, denn jeder Telefonanruf ging um ein Thema. Es war immer ein Pfarrer am Telefon und er sagt: Herr Pfarrer, wollen Sie Hiob 9 bei uns bei der Bibelstunde behandeln? Und ich bin jemand, der, ich bin ein Typ, der taucht ins Wasser, bevor ich merke, ob ich schwimmen kann oder nicht. Ich bin so, das ist meine Mentalität. Und ich habe immer Ja gesagt. Dann habe ich den Text angeschaut. Und als ich den Text angeschaut, war ich erschreckt. Denn ich merkte, ich habe mir einen Text, den ich nicht auslegen kann, weil ich keine Antwort habe. Was tut man, wenn man konfrontiert ist mit dem härtesten Text in der ganzen Bibel, von einem Glaubensmann, der greift Gott an, aber von Kopf und Kragen, und ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt, aber von Kopf bis zum Fuß greift er Gott an. Wissen Sie, ein Atheist, wie ich gesagt habe, heute Vormittag oder gestern Abend, wenn er zielt auf einen Flieger, der nicht existiert, man lacht ihn an, weil er glaubt, dass Gott nicht existiert. Aber das ist ein Glaubensmann, der weiß, dass Gott existiert. Und er greift ihn an und er nennt ihn ein Despot. Ein Despot wie Hitler und Stalin. Und das kommt von einem tiefen Glaubensmann. Es war unerträglich. Was tut man, wenn man mit so einem Text konfrontiert? Ich sage euch, was ich getan habe. Ich ging auf mein Knie und ich betete, wie ich immer bete. Und das bedeutet wortlos. Ich bete manchmal mit Worten, die sind die oberflächlichen Gebete. Die tiefen Bete haben keine Worte. Das bedeutet, mein ganzer Sinn wird entleert. Meine Zielsetzung, meine Gedanken. Und ich stellte mich unter den Segen der Hand Jesus und ich erlebe Kraft davon. Wer hat so gebetet? Martin Luther. Der junge Luther hat große Kraft davon gekriegt. Und ich stand auf. Und ich habe eine neunfache Antwort an diese schreckliche Kritik Hiob. Und ich bete jetzt im Sinne Hiob aus Psalm 42. Das ist ein Psalm, der kein anderer als der große Mendelssohn Bartholdy wunderbar vertont hat. Wenn Mendelssohn gefragt war, was ist sein bestes Werk? Man würde denken, er würde sagen, die Elias oder der Paulus. Oder er würde sagen, der Geigerkonzert oder der schottische Symphonie, gar nichts davon. Er hat gesagt, Psalm 42. Und wer kennt die Psalm 42 von Mendelssohn Bartholdy? Wie der Hirsch leckt nach frischem Wasser. Es ist die schönste, was Mendelssohn geschrieben hat. Mendelssohn hat guten Geschmack über seine eigene Musik, auch unter anderem Musik. Und diese Musik war total unbekannt in Deutschland. Ich habe die erste Aufnahme auf Langspielplatten von einem Schweizer Chor, die sangen in der Schweiz und die kommen aus Hongkong. Und das ist die erste Aufnahme Ende der 70er Jahre. Jetzt ist es wohl bekannt. Wie der Hirsch lecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Amen. Wir lesen aus diesem schrecklichen biblischen Text, erschreckenden biblischen Text, Hiob 9. Es klingt sehr schön am Anfang, aber warten Sie. Hiobs erste Antwort an Bildad. Hiob antwortete und sprach, ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihn auf tausend nicht eins antworten. Gott ist weise und mächtig. Wen ist je gelungen, der sich gegen ihn gestellt hat? Er versetzt Berge, ehe sie es innen werden. Er kehrt sie um in seinen Zorn. Er bewegt die Erde von ihrer Ort, lasst ihre Pfeile zittern. Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf und versiegelt die Sterne. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den Wagen an Himmel und den Orion und den sieben Gestirnen und die Sterne des Südens. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu sehen sind. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass ich merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihn wehren? Wer will ihn zu sagen, was magst du Gott wert, seinem Sohn nicht? Und die ihn müssen sich beugen, die Ohrkräfte, die Helfer Rahabs. Wie sollte denn ich ihn antworten und Worte finden für ihn? Wenn ich auch Recht habe, hört zu, wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihn doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Hör mir das. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir in Wettersturm und schlägt mir viel Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt? Er hat sie. Geht es um Recht? Wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so werde mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Oh, Gott als Sadist. Er hat die Erde unter gottlose Hände gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Liebe Brüder und Schwestern, diese ganze Hiob-Geschehen geht über ein Gespräch, der zwischen Gottes Staatsanwalt und Gott. Wer ist Gottes Staatsanwalt? Wer weiß das? Der heißt Satan. Gottes Staatsanwalt, lesen Sie in Hiob, das ist Gottes Staatsanwalt, der Ankläger. Und die kommen in Gespräch und Gott sagte zu Satan, schau, mein frommer Knecht Hiob, er ist so gläubig und er ist so gütig und der Satan sagt, sicher ist er fromm und gut, du hast ihm alles gegeben. Er hat eine gute Frau und gehorsame Kinder, er hat viel Güte, er hat Gesundheit, er hat alles. Nimmt man das von ihm weg, wir schauen, wie fromm er wird. Und Gott geht ein. Gott sagt zu seinem Staatsanwalt, du darfst alles von ihm wegnehmen. Eines darfst du nicht tun, sein Leben nehmen, dann sein Leben gehört mir. Solche Mitarbeiter wie Hiob sollen wir, wie Satan sollen wir alle haben. Denn er ging sehr schnell an die Arbeit und er reichte genau, was er will. In kürzester Zeit, Hiobs Frau ist in Aufruhr gegen ihn. Es gibt nur ein Werke der Musik, der das behandelt, von Rolando de Lasso, der große Münchner Komponist über Hiob und seine Frau. Es gibt sogar ein Bild zu diesem Thema. Ich kann nicht erinnern, wer das gemalt hat. Die Kinder, was passiert ist, die Frau greift ihn ständig an. Was ist denn mit ihr los? Die Kinder sind hinfällig. Seine Gesundheit ist hin. Er hat Beule über seinen ganzen Körper als Zeichen Unreinheit. Sein ganzer Reichtum ist hin. Und am schlimmsten sind die Frommen. Jawohl, die Frommen. Die kommen zu ihm und sagen, und das ist die ganze Hiob geschehen, Hiob, raus damit. Man sieht, Gott schlägt dich. Was hast du getan? Bitte tu das niemals im Leben, mit Menschen so umgehen. Und Hiob kämpft in diesem Gespräch, in diesem Dialog. Am Schluss, Gott gibt Hiob Recht gegen die meisten Anklage seiner Freunde. Er gibt ihnen aber nicht recht gegen die Anklage gegen Gott selber. Er sagt, Hiob, schaff mir die Welt, wenn du mich urteilen willst, dann bist du in die Lage. Er könnte in Jesus Christus sagen, dann trag mir die Sünden der Welt. Und Hiob schwieg. Und er fing dann klug zu sein. Was haben wir mit dieser Hiob geschehen? Wir haben eine Entzweiung des biblischen Gottesbildes. Ich merke, dass die Frauenfrühstück über dieses Thema, das Gottesbild, ich habe zu diesem Thema Freitagabend gesprochen, ist ein CD gemacht von all meinen Vorträgen. Ja, mit allem mein schlechtes Deutsch dabei. Ja. Wir haben gesehen, dass ein vollständiges Gottesbild, ich ging von Corrie ten Boom und ein Jude in die gleiche Lage aus, Gott ist ein naher Gott, ein ferner Gott, ist ein Gott der Liebe, ein Gott der Gericht und Gerechtigkeit, er ist ein Gott der täglichen Führung und der heilsgeschichtlichen Führung. Im Moment, wenn dieses Gottesbild entzweit, haben wir mit einem Götze und nicht mit Gott zu tun. Das ist in die moderne Theologie passiert, in die liberale Theologie, die gang und gäbe ist in vielen evangelischen Gemeinden. Jesus ist lieb und nett und man hört kein Wort über seine Allmacht und kein Wort über sein Gericht und kein Wort über seine Heiligkeit. Bei Hiob genau umgekehrt. Hiob sagt, Gott ist mächtig und gerecht, aber seine Macht ist falsch benutzt. Und er hintergeht seine eigene Gerechtigkeit. Er schafft Gerechtigkeit wie Stalin und Hitler, die haben ihre Gesetze und hintergehen diese Gesetze und tun, was sie wollen. Er sagt, Macht macht Recht bei Gott. Er sagte, und das ist eine der Allerschlimmsten, was je über Gott gesagt, es ist der nahe Gott, der immer in der Bibel, der versöhnliche, liebende Gott. Dieser nahe Gott für ihn ist der Gott der Verfolgung. Er will Gott ferner haben. Es ist die ferne Gott, die Gott der Sünde. Gottes Ferne ist Sünde, wenn wir in Gottes Ferne sind, die gefährlich ist. Bei Hiob, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Wir haben das heute auch in Umdrehenform gelebt, in dem Predigt heute. Dieser nahe Gott ist der Verfolger. Ich will ihn loshaben. Ich kann nicht mehr mit ihm leben. Hiob tut ein Doppeltes, die ein Hebräer niemals tun. Er kündigt das Bund mit Gott, das Bundesleben und der Bundesgerechtigkeit. Er sagt, ich will nicht leben, nicht weil ich mir selbst nicht ertragen, sondern ich kann Gott nicht ertragen. Und er sagt, dieses Gott, der die Gesetze gegeben, Gerechtigkeit ist selber ungerecht. Wie ein moderner Diktator. Und dann dazu macht er folgende Kritik. Er sagte, wenn ich in der Not bin, Gott hört mir nicht. Dann können wir alle aufhören zu beten. Er sagt, ich rufe zu Gott und Gott hört mir nicht. Zweitens, er geht in die tiefste Erbsünde, wenn er sagt, Gott schlägt mich ohne Grund. Er mag sich selber zu richten an Gottes Stelle. Das ist Erbsünde. Drittens, er beteuert sein Unschuld, das ist auch Erbsünde, kein Mensch ist ohne Schuld. Und gerade dieser Aufruhr gegen Gott bringt ihn in die tiefste Schuld. Viertens, er sagte, und das ist die Schlimmste, und er erinnert an Friedrich Nietzsche, der sagte, wenn es ein Gott ist, gibt, dann ist es ein Sadist, der Lust hat und Spott hat über sein Christenvolk. Er spottet über was ich als Unschuldiger erlebe. Das bedeutet, wenn ich höre, dass ich Krebs habe, ich habe immer meine Krebsführung, zweimal im Jahr, ich empfehle jeder, das zu tun, und ich habe keinen Krebs, soweit ich weiß, aber wenn ich Krebs kriege und ich bin in schwerer Schmerzen und Not, Gott lacht über mich, jetzt haben wir die Jaffe in der Schwätze, jetzt haben wir los. Ein Gott, der eine sadistisch. So was hat nie in der Bibel gegeben. Ein Gottesknecht, ein tief frommer Mann, der Gott als Sadist betrachtet. Schockierend, und ich bin zutiefst schockiert. Gott hat mir 9 Antworten gegeben auf diesen Text. Ich weiß, dass manche lernen in Bibelschule die Boxermethode. Die Boxermethode heißt 1, 2, K.O. drei Punkte bei jeder Predigt. Das ist absolut Unsinn, weil es hat mit der Bibel nichts zu tun. Es ist total unbiblisch. Jede Predigt hat nicht drei Punkte. Einer lieben Zelle, Chef der lieben Zelle Mission, mein Freund Leonard Flaum, hat gesagt, wir können fünf Punkte, das ist auch unsinnig. So viele Punkte, wie da sind. Meine Predigt sind nie da, dass sie nach Hause gehen und sagen, Jaffin hat dies und jenes. Sie gehen nach Hause und ihre Kinder werden fragen, was hat Jaffin gesagt, und sie werden höchstens drei Punkte von den neun. Ich werde die wiederholen. Aber das wird immer andere Punkte, denn es ist existenziell von Wichtigkeit immer was anderes für andere. Ich merke das mit meiner Lyrik, dass die Leute, die in meinem Alter sind, mögen vor allem mein Gedicht über alt werden. Die Leute sind jung verliebt, lieben meine Liebesgedichte, die ich für meine Frau natürlich schreibe und. Punkt Nummer eins. Hiob gehört eine große biblische Tradition. Was für Tradition? Der Leidensknecht Gottes. Hiob ist angeheftet der schwerste persönliche Leiden, die ein Mensch erleben kann. Er verliert alles, außer sein Leben. Er hat niemanden, der zu ihm steht. Er ist angeklagt von seiner Frau, angeklagt, seine Kinder sind hinfällig. Er ist angeklagt von den Frommen. Und er steht total allein, wie später Jesus total allein stehen wird am Kreuz, verlassen von allen. Keiner, der ein Glaubensbekenntnis, außer ein Mörder, ein jüdischer Mörder und ein heidnischer Hauptmann. Jeremia, haben wir einen 25-Jährigen hier? Bitte Hände zeigen. Ein 25-Jähriger, ein 24- oder 26-Jähriger. Jeremia. Bist gerufen in ihre Alter und Gott sagte, ich habe sie gerufen als mein Prophet. Und was sagen sie? Sie sagen wie jeder gute Prophet, nein, danke. Aber sie wissen sehr genau, dass, was das bedeutet, dass sie in die Bresche hineintreten, wie Mose, der Urprophet und zentrale Prophet nach jüdischem Verständnis. Sie müssen vermitteln zwischen ein unwürdiger Volk und ein zorniger Gott. Und sie sagen, nein, ich tue es nicht. Aber Gott hat ihn berufen, ehe er in Mutterleib war. Und was passiert mit Jeremia? Jeremia hat eine Botschaft zu verkündigen. Ein Feind kommt aus dem Norden. Niemand weiß, wer das ist. Und dieser Feind wird Israel zerschmettern. Der Tempel wird nicht mehr existieren, es wird total zerstört. Die Frauen werden vergewaltigt und in Sklaverei geschickt, die Männer werden umgebracht und auch in Sklaverei. Und das muss der verkündigen, auch zu Kindern. Und er bricht zusammen, geistlich bricht er zusammen. Ich kann nicht mehr das sagen. Ich liebe mein Volk. Soweit wir wissen, es gibt keine Gewerkschaft im Himmel, keine Kündigungsrecht. Jeremia will kündigen, aber es gibt keine Gewerkschaft im Himmel und er kann nicht kündigen. Ehe du in Mutterleib bist, du bist mein Knecht. Und er blieb im Amt als totaler Versager. Und die letzte dieser Gottesknecht ist geschrieben in die zweite Teil des Buch Jesaja, der Gottesknecht. Und es gibt mehrere Gottesknecht-Lieder. Und dieser Gottesknecht, die gipfelt in Jesaja 52, 53, wird die schwerste persönliche Leiden, die schwerste völkische Leiden und dazu die Sünde der Welt. Und dieser Gottesknecht, den wir als Jesus von Nazareth, bricht nur physisch zusammen, als er den Kreuz trägt. Das ist für mich, wie für kein anderer Theologe, ein Hinweis auf Jeremia und für Hiob, die geistlich und geistig zusammengebrochen. Aber Jesus ging den schmalen Weg. In die ganze Passion geschehen, tun die Jungen immer das Falsche. Nur einmal tut ein Junge was richtig, als Petrus bitterlich weinte, sonst tun sie das Falsche. Die hauen ab vom Kreuz, das ist die Schlimmste. Sie halten nicht die Wäche, die Wach, wenn im Garten Gethsemane ist. Mein Dackel könnte viel besser handeln, als Petrus, Johannes und Jakobus. Er ist ein wahrer Wachthund. Die schlafen dreimal ein und so machen sie nur das Falsche. Aber Jesus geht den geraden Weg zu Kreuz. Jesus ist die Erfüllung der Leidensknecht-Tradition. Gott hat Hiob und Jeremia vorausgeschickt, zu zeigen, kein Mensch kann das erfüllen. Deswegen hat er seinen eigenen Sohn geschickt. Drittens, dieses Gottesbild, die Hiob entwirft, ist widersprochen bei Paulus in Philipper 2 und widersprochen bei der ganzen Leidensgeschichte Jesu. Er entäußert sich seine ganze Macht, nimmt ein Knechtsgestalt an und in total Schwachheit und Demut, ohne zu richten, geht er zum Kreuz. Er entnimmt diesen Text auf dem Gegenteil. Das ist ein persönlicher Brief Jesus an Hiob. Denn ich denke nicht historisch in menschlicher Sinn, sondern in biblischer Sinn. Gott steht über die Zeit, weil er die Zeit geschaffen hat. Wisst ihr, was Kreuz ist? Ich habe durch große Maler viel gelernt über Kreuz. Ich lerne viel mehr von christlichen Malern heute als von Theologen, muss ich ehrlich sagen. Jesus sagt, ich bin nicht da zu richten. Hiob sagt, dieser Gott ist nur ein richtender Gott. Jesus sagt, ich bin kein Richter. Wir richten uns an ihn. Und die große, ich denke zum Beispiel hier mal an die Holzschnitzer Riemenschneider, der größte Holzschnitzer. Bei der Kreuzigung ist die Vordeutung das letzte Gericht. Jesus richtet nicht, sondern wir richten uns an ihn. Auf die eine Seite sind alle die Frommen, wenn alles dabei ist, die zwei Schecke, Johannes, Maria, die Jünger und alles sonst, sind auf die andere Seite die Jünger, die Juden und die Heiden. Und wer zu Jesus steht, der ist positiv gerichtet und wer gegen ihn auf die andere Seite ist negativ gerichtet. Nur einer hat das widersprochen. Vielleicht der größte aller Maler mit Rembrandt. Er heißt Giovanni Bellini, der Dürer bezeichnet als die größte Maler. Dürer hat guten Geschmack. Bellini tut was unerhört und das ist, was Genien tun. Die tun was unerhört. Er nimmt einen Jungen mit einem Heiligenschein und stellt ihn unter die Juden und die Heiden. Diese Junge erkennt man sofort, weil er ist die schönste Junge und dieses Bild von ihm kennt man seit byzantinistischer, seit Urzeiten. Und das ist Johannes, der Lieblingsjunge. Warum? Weil durch die Liebe Jesu, verkörpert in die Lieblingsjunge hier, kann Juden und Heiden auf die andere Seite gebracht werden. Hiob greift Gott an und sagte, Gott richtet, Gott ist übel, Gott ist ein Tyrann, Gott ist ein Sadist und Jesus entäußert seine Macht, entäußert sein Gericht, entäußert das alles, geht in Armut, Demut, Schwachheit, ohne zu richten. Aber bitte hört zu, das ist nicht der endgültige Gottesverständnis. Wir haben Theologen, die sagen, Kreuz ist das Ende, Kreuz ist nicht das Ende. Jesus kommt wieder und er kommt wieder mit Vollmacht und er kommt wieder mit der richtende Arm Gottes und der rettende. Mendelssohn hat gesagt, alle große Musik letzten Endes geht zu Liedform zurück, ABA. Und das ist die Rückkehr zu ein Bild, der zeigt Gott, der Macht Gottes. Nicht der Sadist oder so, aber der richtende und der rettende Gott. So, wir sollen nicht das gekreuzigte Jesus als die endgültige Gottesbild, auch nicht Philipper 2, die endgültige, ist der wiederkommende Jesus, die mit Macht und Herrlichkeit, und die steht vor die Türe. Drittens, Hiob redet über die Unbegrenztheit von Gottes Ungerechtigkeit. Er schafft die Gerechtigkeit, aber er ist selbst unbegrenzt in seiner Macht und deswegen unbegrenzt ungerecht. Er hat Recht, in wem Gottes Gerechtigkeit unbegrenzt ist. Denn diese Gerechtigkeit steht entgegengesetzt zu unserer Gerechtigkeit. Die ist viel zu gut für uns. Nicht viel zu schlecht, sondern viel zu gut. Der Schuldiger starb für uns Schuldige. Das gehört nicht zu menschlicher Gerechtigkeit. Man kann keine Stadt aufbauen. Wenn Unschuldige in Gefängnis geworfen werden und die Schuldigen alle rausgelassen, wir haben Chaos hier auf Erden. Und zwar, wer hat ihn zum Tod verurteilt? Ich habe in einem Vortrag in Fulda er war Richter auf die höchste Landesgericht, auf die höchste Gericht in Hessen, saß neben mir bei einem Vortrag, den ich hielt. Und ich habe ihn gefragt, wer ist schuldig rechtlich an Jesu Tod? Der Mann war klug, er sagt, wir, die Richter. Das sind die höchste Gerechtigkeit, die die Welt je gesehen hat. Das sind die heilige Gesetz Gottes, ausgelegt bei Profis, die Schriftgelehrten und Pharisäer und die römische Recht, die Grundlage moderner Gerechtigkeitssystem bis heute sind. Die höchste Gerechtigkeitssystem haben gesagt, Gott muss sterben. Weil sein Gerechtigkeitssystem ist total anders als unser. Die Unschuldige starb für uns Schuldige. Gottes Gerechtigkeit ist unbegrenzt, aber nicht unbegrenzt übel, sondern viel zu gut für uns. Ich ende jede Karfreitag Predigt und da gibt kein Floskeln bei Jaffin. Ich kann euch sagen, mit der Aussage her, ich verstehe dich nicht, du bist zu gut für uns. Keiner hat es verdient. Die Jünger haben links und rechts genauso versagt wie Hiob und Jeremia. Warum soll Gott dann antworten mit Segen? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keine verdiente Gnade, sondern wie Luther richtig versteht, unverdiente Gnade. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich gegen meine Frau das besondere Gesetz, ich habe mich warm gepredigt, immer zuerst ist es kalt. Meine Frau sagt, David, du darfst nie ein Pullover oder ein Mantel ausziehen, während ein Vortrag ist es unanständig. Und sie sagt, wenn du tust das, ich gehe weg. Ernst, Susi, ihr darf kein Wort sagen zu Rosemary darüber. Ja, ja, der wird zu mir halten. Jetzt gehe ich hinter den Vorhang und ihr schaut weg und ich ziehe meinen Mantel aus. Das ist kein kultischer Vorhang, das ist ein notwendiger Vorhang. Der Vorhang ist nochmal offen. Oh, er nimmt das. Gut, das er hat es letztes Mal. Vielen Dank. Ja, das ist ein wichtiger Dienst. Danke. Viertens. Hiob zeigt sein, dass er schuldig ist, in wen er gegen Gott sein Unschuld bezeugt. Wir haben eine Verwandte in Florida. Der Mann ist fromm. Dieser Mann hat mehr Krankheiten erlebt, als je ein Mensch erleben kann. Und er hat alle überstanden. Die letzte war Meningitis, die eine tödliche Krankheit ist. Er hat einen doppelten Bypass gehabt, er war in intensiver Station, er hat Krebs, sie nennen es. Und er hat alles überlebt. Und dieser Mann war fromm. Und jetzt sagt er David, sagt er zu mir, ich kann nicht zu Gott beten in meiner Not. Ich kann nur zu ihm beten in meiner Freude. Und ich habe gesagt, du verleugnest sein Leiden, er hat noch mehr gelitten als du. Und ich bete immer für ihn, nicht, dass er gesund. Das ist kein Gebet. Ich bete, Herr, wenn es dein Wille ist, ich bitte, gib ihm die Kraft, dass du vorausgehst, auch mit seinem Leiden. Und dann, wenn es dein Wille ist, ich würde gerne, dass er noch mal eine Krankheit übersteht. Der Mann ist unwahrscheinlich. Ich habe zu ihm, ist ganz klein, kleiner als ich. Ich habe gesagt, deswegen ist es, Helmut, dass du alles überlebst, weil du so klein bist, dass wenig das Angst zu greifen ist bei dieser Krankheit. Ja? Der Moment, wenn wir nicht fähig sind, mit der gekreuzigten Jesus voranzugehen, der Moment, wenn wir ihn beschuldigen, und das ist, was er indirekt tut, für was Gott auf uns legt, und sagt, das ist Unrecht, dann gehen wir in die Tiefe der Schuld. Gott weiß, was wir ertragen können. Er trägt alles. Und Gott gibt uns die Kraft in die Nachfolge. Ich habe in meiner Gemeinde eine Frau, die Metastase hat mit schwerer Brustkrebs in die Leber. Und sie hat mir gesagt, ich habe geschrien, einen Abend mit solchen Schmerzen, ich könnte nicht beten. Aber den nächsten Tag habe ich gewusst, der Herr war auch mit mir. So ist es mit einem tiefen Glauben. Hiob verleugnet sein Menschsein, in wen er gegen seinen Schöpfer Gott und gegen die Gerechtigkeit dieses Gott. Wir haben keine Ahnung über Gottes Weisheit, sie ist viel höher und viel tiefer. So hoch wie dieses Universum ist, Milliarden von Lichtjahren, unerfassbar. Wir sind nicht da, Gott so in Frage zu stellen, wie die Theologen ständig tun, mit der Kleinklammerei, sondern wir sind Gottes Wortes da, uns in Frage zu stellen, nicht umgekehrt. Fünftens, Hiob gehört eine große Tradition. Diese Tradition ist Dialog mit Gott. Dialog mit Gott, Martin Buber, der größte jüdische Theologe des 20. Jahrhunderts, sein ganzes Leben ist geschrieben über diese Überschrift. Ein Dialog mit Gott. Was ist Dialog mit Gott? Das ist Gebet. Reden mit Gott. Richtig reden mit Gott ist nicht wie die Moslems oder die Buddhisten oder was, in wem man sagt, dein Wille geschehe. Das ist falsch beten. Es ist Herr, warum? Herr, wie lange? Herr, wieso? Ringen um Gott wie die Propheten. Aber dann, wenn man keine Antwort kriegt, dann sagt man, dein Wille geschehe. Hiob ringt mit Gott und seine Antwort ist weg. Ich will mit ihm nicht mehr zu tun. Er bricht den Dialog ab. Der Dialog ist ein Dialog, in dem man, alle recht, wir haben einen behinderten Sohn. Ich habe lang gefragt, Herr, warum, Herr, wieso? Und jetzt weiß ich. Manchmal weiß man gar nichts. Und wenn man nicht weiß, sagt man, aber Herr, dein Wille geschehe, du weißt viel besser als ich. Hiob geht zu dieser anderen Schlussfolgerung. Ich weiß, du weißt nicht, du bist gegen mich und er bricht die Beziehung ab. Nochmal, tiefe Schuld, tun Sie nie das. Wir sind nicht da, Gott zu urteilen. Gott sagt zu Hiob am Schluss, dann schaff mir die Welt, wenn du gerecht bist. Und Jesus kann ihm sagen, dann trag die Sünde der Welt. Haben wir Antwort auf die Grundfrage des Lebens selber, die Liebe, die wir nicht selber schaffen und erklären kann, die Identität zu wissen, wer wir sind, das wird nur ins Gericht uns klar gemacht, weil das kommt von Gott und nicht von uns. Wer war dieser berühmte Mensch, der neulich gesagt hat, war das Einstein? Ein berühmter Mensch hat das neulich gesagt, ich kann nicht wissen, wer ich bin. Und das ist absolut richtig. Kein Mensch kann wissen, wer er ist. Und deswegen kann er nicht wissen, wer ein anderer ist. Wir haben nur eine sehr begrenzte Kenntnis, aber Gott weiß alles. Und das wird alles offenbart ins Gericht. Hier bricht der Dialog auf. Es ist ein Dialog. Aber statt, dass es ein Hin und Her, ein Kämpfen um mit Christen durch den Predigt, deswegen haben wir Predigen, ein Korrektur gegen das eigene Art Gott zu schaffen, wie wir ihn haben wollen, unser eigenes Privatgottesbild, durch seelsorgerliche Gespräche. Und wenn er findet keine Antwort, dann sagt man aber, Herr, du weißt besser als ich, dein Wille geschehe. Hiob tut das Gegenteil. Er sagte, ich entscheide. Und das ist der moderne Mensch. Ich entscheide. Und das ist Erbsünde. Ich entscheide. Glaube bedeutet, Gott weiß besser als ich. Dialog, ja. Aber am Schluss, Herr, dein Wille geschehe, weil du weißt besser, was gut für mich. Wissen wir, was gut für uns besser ist als Gott? Wer glaubt, dass er besser weiß, was gut für ihn ist, als Gott weiß? Das ist eine Grundfrage des Glaubens. Weil wer, der sagte, wenn Gott nicht tut, was ich will, dann glaube ich nicht an ihn, ist kein gläubiger Mensch. Weil er meint, ich, meine Sicht der Dinge ist die Maßstab aller Dinge. Wir haben das Recht und wir tun das. Wir reden mit Gott. Die Moslems bauen sich hin und sie reden gar nicht mit Gott. Sie haben keinen Kontakt mit Gott. Das steht in Islam. Sie haben keinen Kontakt mit Gott. Wir haben Kontakt. Das ist jüdisch, das ist christlich. Aber am Schluss, wir sagen, wenn wir keine Antwort Du weißt besser, was gut für mich ist. Dein Wille geschehe. Ich habe gelernt von Augustin und ich habe meine Frau angeordnet, wenn meine Zeit kommt, und es kann lange Zeit dauern, meine Mutter ist 100 Jahre alt und ist gesund und mein Vater lebte bis 94, aber wenn meine Zeit kommt, ich hefte die 6 Bußsamen von David an der Wand und ich bete nur Bußsamen jeden Tag, bis der Herr kommt. Das habe ich angeordnet, das habe ich gelernt von Augustin. Wir haben gar nichts zu bringen. Alles ist durch ihn vollbracht, nichts. Alles, was gut in mir ist, kommt von Gott. Und alles, was schlecht ist, und das ist viel, das kommt von mir selber. Und das gilt für uns alle. Fünfte, sechste. Es ist ein gesamtbiblisches Thema. Wer besiegt ist von Gott, wie Moses zum Beispiel, oder David oder so, der gewinnt den Sieg. Und wer nicht von Gott besiegt ist, ist kein tiefer Gläubiger. Nennen wir David. Ich heiße David, ich bin auch ein Dichter wie David, habe auch Psalmen geschrieben. David, wenn wir schauen, die große Darstellung David, denkt man sofort an Michelangelo, die berühmte Darstellung. Sie kennen das auch, wenn Sie nicht wissen, wer das gemacht hat. Jeder kennt das. Der junge David, der strahlende David, das ist ein früh Michelangelo. Und viel lieber mache ich Donatello. Ich liebe ihn viel mehr als Michelangelo. Michelangelo ist zu viel Muskel für mich. Donatello ist zu viel Muskel. Donatello ist sehr lyrisch. Und der hat ja den Kopf geliert. David hat den Kopf geliert in den Hand. Das ist ein strahlendes Lied, wunderbar, poetisch, lyrisch. Tiefer noch geht der große Caravaggio. Ohne Caravaggio, das weiß jede Kunsthistoriker, gibt kein Rembrandt, gibt kein Rubens, gibt kein Velázquez. Er ist der zentrale Gestalt in die Kunstgeschichte neben Giotto. Wie Haydn der zentrale Gestalt in die Musikgeschichte ist neben Dufay, der die ganze flämische Renaissance, denn die sind die großen Lehrer, die Dinge im Gang setzen. Dieser Caravaggio war ein zweifacher Mörder. Er war ein total leidenschaftlicher Mensch, der sich nicht in den Griff kriegt. Und er war gläubig. Und er kämpft gegen diese Gewalt in ihm, die auch zu großer Malerei führt. Und er malte eine der faszinierenden Darstellungen. Er malte sich als Goliath. Schickte zu dem Papst, sein Herausgeber, der ihm bezahlt. Er, und der Papst weiß, wie er ausschaut, er ist Goliath. Er ist enthauptet und David hält ihn in der Hand. Ich bin der Heide, der gegen Gott ist. Das geht tief. Tiefer noch geht Rubens. Ich habe einmal gesagt, Rembrandt ist der große Maler des Geistes, Rubens der große Maler des Fleisches. Es gibt keine fleischliche Maler als Rubens. In seiner Tradition stehen Renoir und leider auch Chagall, der sehr sinnlich malt, aber beliebt ist von den Pietisten. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie sollen nicht reden über was sinnlich ist, aber Chagall malt biblische Gestalten sinnlich, aber auf jeden Fall, dieser Rubens, ich kann mich erinnern, als ich das sagte in Antwerpen, seine Stadt, die andere Führer war entsetzt über mich und sie hat recht. Dieser Rubens war ein sinnlicher Maler, aber ein tiefgläubiger Mann. Und er hat die tiefste Darstellung von David, die ich überhaupt kenne. Und zwar nicht der junge, triumphierende, fromme David, sondern die alte David. Die hängt in Frankfurt, in der Städtische. Die alte David mit zerrissener Kleid. Man sieht, er ist beladen mit Schuld, er ist beladen mit Not. Und er spielt auf seiner Harfe und sucht Kontakt zu dem lebendigen Gott. Und man sieht, was das wirklich ist, ein Berufener zu sein. Ich habe nichts für dir zu bringen. Nicht der strahlende David, nicht der siegreiche, sondern der David, der Ehebruch und Mord begangen hat. Der David, der in tiefer Schuld war. Der David, der alle mögliches Problem erlebt hat durch seine Schuld, durch den Tod seiner Kinder und die ganze Kämpfe mit den Kindern, der Schuld ging auf seine Kinder. Und er würde leben. Das ist der große David. Der große Hiob ist nicht der strahlende, gläubige Hiob am Anfang. Es ist der Hiob am Schluss, der schweigt vor Gott. Wenn Gott sagt, schaff mir die Welt, wenn du gerecht bist. die große Helden muss sterben mit Gott. Es steht im Alten Testament, wer Gott sieht, stirbt. Das steht im Neuen Testament in einer ganz anderen Art. Es steht, wir müssen mit Christus sterben, um mit ihm zu leben. Das ist eine weite Fortsetzung des alttestamentlichen Verständnisses. Das bedeutet, wir sind nicht mehr der Herr unserer Person. Sicher müssen wir entscheiden, wir haben einen gewissen freien Wille, einen begrenzten freien Wille, aber ein Machtwechsel hat stattgefunden. Verloren in uns selbst, wie Luther sagt, gerettet in Christus. Und wenn dieser Machtwechsel nicht stattgefunden, dann sind wir kein Gläubiger. Das bedeutet die Fähigkeit, dein Wille geschehe zu alles, was wir erleben. Und wenn wir dazu unfähig sind, sind wir immer noch selbst Herr und wir kommen ins Gericht damit. Hiob am Schluss ist anders, wie David am Schluss ist anders. Die sind beide zutiefst gefallen. Die sind besiegt von dem Herrn. Und dieser Besiegen der Knecht Gottes ist ein Thema, die läuft durch die ganze Bibel. Die Frage an uns, sind wir von Gott besiegt? Oder ist unser eigener Wille immer noch das Zentrum unserer Glauben? Das ist sehr zentral. Das können Sie selbst überprüfen, Gott weiß. Siebtens, er hat absolut recht in einer Aussage. Er sagte, erwarte keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Ihr werdet keine kriegen. Ich habe in meiner Gemeinde, als ich zuerst Vikar war, in die Südstadt in Tübingen eine sehr merkwürdige Geschichte erlebt. Eine Frau in dieser Gemeinde war fromm. Ihr Mann war ein Heide und er hat ständig Ehebruch begangen. Und da war ein Gesetzprozess über Probleme in dieser Hinsicht. Der Pfarrer, der ein guter Mann war, ein merkwürdiger Mann, aber ein guter Mann, hat ihr gesagt, du hast recht, du wirst gewinnen. Ich habe gesagt, du hast recht, du wirst verlieren. Das hat der Pfarrer schockiert. Ich habe gesagt, sicher wird sie verlieren. Die Mächte dieser Welt sind da, uns zu süchtigen. Das hat Paulus sehr deutlich gesagt. Und ich weiß sehr wohl als Jude, Gott ist da, uns zu süchtigen, dass wir zu ihm gehören. Er prüft uns, er prüft hier. Und ich habe leider recht gehabt, sie hat den Prozess verloren. Erwarten Sie keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Wenn Sie das erwarten, dann haben Sie keine Ahnung von Gott. Gott prüft uns und er süchtigt uns. Und das ist auch die Hiobsgeschehen. Erwarten Sie Ungerechtigkeit. Wir Juden erwarten nicht anders als das. Die deutsche Medien bringen immer die Probleme über die sogenannte Mauer und die alles, was die Palästinenser. Seit dann gibt es keine Terroranschläge. Und wenn wir das nicht tun, werden wir, ich weiß nicht, wie viele Juden verlieren. Und jede Stadt hat das Recht, sich zu verteidigen. Und die Welt beurteilt uns. Die moralisiert über die Juden. Auch die Deutschen nach Auschwitz moralisieren über die Juden. Das ist tiefe Schuld. Die Juden sind keine Heilige. Ich habe erzählt in einer von diesen Veranstaltungen über eine pietistische Frau, die glaubte, die jüdischen Männer sind halb Engel und sie kam zurück schwanger von Israel. Wir sind Menschen wie jeder andere Mensch. Erwarten Sie keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Und wenn Sie Ungerechtigkeit erleben, greifen Sie nicht Gott an, sondern sich selber. Diese Ungerechtigkeit ist die Süchtigen Gottes, die läuft durch die ganze Bibel. Er schickt Feinde gegen Israel durch das ganze Alte Testament. Und ich glaube auch jetzt gegen die laue christliche Abendland in Form des fanatischen Islam. Die Feinde, die er schickt, sind übel, aber sie sind da, uns zu süchtigen. Lernen Sie, das, was wir menschlich gerecht halten, wird in Frage gestellt durch die Welt und Gott züchtigt uns. Und wir müssen lernen, die andere Wange hinzuhalten. Das hat Israel fast 2000 Jahre nach der Kreuzigung getan. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir keine andere Wahl. Wir müssen die andere Wange hinhalten und wo die Christen heilige Kriege gegen eine Nation gegen die andere gemacht haben. Achtens, Hiobs Verlust ist sinnbildlich für uns alle. Wir werden alles verlieren. Die Heiden, zum Beispiel die Pharaonen, lassen sich Beerdigung mit ihren vielen Frauen, mit ihr Geld und glauben, sie bringen das alles in Himmel. Das tun wir nicht. Wir kommen in so eine materialistische Gesellschaft, dass ich erwarte als Pfarrer, jetzt habe ich keine Gemeinde, ich bin in Ruhestand, ich bin ein alter Knabe, aber ich erwarte, dass Pfarrer erleben wird, dass ein reicher Mann wird verlangen, dass er mit sein Konto beerdigt wird, dass er Millionen hat. Oder mit irgendwo reich in seiner Grab. So ist die Betonung auf die Güter und Götzen dieser Welt. Mammon. Wir verlieren alles. Die schwerste, was verlieren ist, ist die Ehegattin in eine gute Ehe. Und das ist mir mein Ohrangst. Der Ernst hat mit mir gesagt, der Ernst Häublein, ich soll reden über Angst. Jetzt rede ich über Angst. Ich habe ein Ohrangst. Ich habe eine wunderbare Ehe. Eine Frau, die wunderbar ist. Sie ist fromm, sie ist hübsch, sie ist gut. Und wie gesagt, sie hat nur einen Grundfehler gemacht, mich zu heiraten. Und ich lebe in Angst, und ich sage euch warum. Nicht nur geistlich, persönlich. Vier junge Leute, unabhängig voneinander, haben gesagt, Herr Pfarrer, Sie schauen wie Mr. Bean aus. Schauen Sie mich an. Schauen Sie mich an. Und ich habe nicht gewusst, wer Mr. Bean ist, weil ich habe keinen Fernseher, ich habe kein Internet, kein Computer und alles. Ich habe nur Telefon und Radio. Und ich höre, ich komme in eine Gemeinde, wo der junge Mann hat Videokassette. Haben Sie was von diesem Mr. Bean? Und er zeigt Mr. Bean und alle lachen und ich habe Tränen in meinen Augen, als meine Frau sagte, David, du schaust nicht nur mich wie Mr. Bean aus, du benimmst dich wie Mr. Bean, ja? Ja, ich bin so schlimm. Mein erster Abend bei meinem sehr netten Gastgeber habe ich eine, und das war sehr wenig, nur ein Glas habe ich kaputt gemacht. Die haben gut überlebt. Meine Frau erlebte jeden Tag mehrere Sachen. Alles, was ich tun, geht kaputt. Und in die komplizierteste Art und Weise, wie Mr. Bean, ich fange an in komplizierter Weise und so ist das. Und ich soll allein leben? Ein Freund von mir, in der Zwischenzeit gestorben, hat erzählt, bei meinem 70. Geburtstag, wie Jaffin sein Leibgericht, das ist Kalbshaxe, wie er sein Kalbshaxe, seine Frau war im Krankenhaus, macht das in einen Topf ohne Wasser. Und als der Rauch fing an, mein Freund ist gekommen und hat das Haus gerettet. Aber das ist Jaffin. Und ich soll allein ohne meine Frau. Es gibt einen berühmten Pfarrer, Kemner, in Norddeutschland, es ist bekannt, er hat ständige Gebete, Herr, ich will sterben für meine Frau. Ich kenne dieses Gebet, es ist kein christliches Gebet, aber ich bete es auch. Ja, das ist die Ohrangst. In einer sehr guten Ehe, die was wunderbar ist, es gibt nicht besser auf Erde, in menschlicher Sinne, als eine gute Ehe, ist die größte Wagnis. Einer muss sterben. Ich habe gesagt, besser, dass wir beide bei einem Terroranschlag oder bei einem Flugzeug umfassen. Ich sage, David, das wollen wir nicht. Wir verlieren alles. Wir verlieren auch unser Liebste. Das ist hart. Letztens, neunte, ich wiederhole am Schluss. Mein Vater ist ein sehr kluger Mann, weltlich. Und er sagte mir, er hat einen Glaube, er ist ein liberaler Jude, aber er glaubte an Gott, er glaubte an vieles. Er ist auch ein Zionist. Er sagte mir, David, zwei Bücher unserer Bibel haben einen besonderen Tiefgang. Hiob und das Buch der Prediger. Alles ist eitel, mein Vater ist eitel, ich bin eitel, wir sind alle eitel, aber auf andere Gründe. Und dann sagt er mir Folgendes über Hiob. Hiob ist die Geschichte des Volk Israel. Kein Volk hat so gelitten für Gott, wie Abelard sagte im 12. Jahrhundert, wie unser Volk. Aber kein Volk hat so ausgeharrt in Erwartung auf Gott, und das tut Israel jetzt, als unser Volk. Mein Vater hat die ABA-Form von Mendelssohn nicht berücksichtigt. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn gegen die Gerechtigkeit, die Israel haben. Das ist Hiob. Es ist eine andere Gerechtigkeit. Wir versagen an die Gerechtigkeit Gottes. Hiob versagt, weil er glaubt, das ist ein strafender Gott. Die Schriftgelehrten und Pharisäer versagen, weil sie wollen einen Gott, der Israel von den Römern befreit. dass Israel zum tausendjährigen Friedensreich, das kommt durch ganz andere Wege, auch biblische Wege, wenn Jesus wiederkommt. Wir haben versagt wie kein anderes Volk. Kein Volk hat so ein tiefer Glaube wie Israel. Kein Volk hat so versagt wie Israel und kein Volk hat so ausgeharrt bis ans Ende wie Israel. A, B, A Form. Ich wiederhole die 9 Punkte und ihr könnt behalten, was ihr wollt. Wird es ein CD gemacht? Ja, das werden wir sehen. Erstmal, Hiob gehört eine große biblische Tradition, die Tradition der Gottesknechte. Jeremia versagt völkisch Hiob persönlich, Jesu als die endgültige Gottesknechte ist angeheftet. Mehr, er versagt nicht. Jesu und seine erste Ankunft ist die absolute Gegenteil von was Hiobs Gottes will. Der entäußert sein Macht, der entäußert sein Gericht und er geht in total Schwachheit, ohne zu richten. Wir richten uns an ihn zum Kreuz. Gottes Gerechtigkeit, wie Hiob sagt, ist unbegreiflich. Nicht, weil sie unbegreiflich böse, sondern sie viel zu gut ist. Der Gerechte starb für die Ungerechte. Das ist gegenmenschliche Gerechtigkeit. Es ist viel zu gut. Hiob zeigt sich unschuldig, gegen Gott sein Unschuld bezeugt. Niemand ist da, Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. Gottes Gerechtigkeit stellt uns in Frage. Hiob ist in die jüdische und christliche Tradition des Gebets, Dialog mit Gott. Und dieses Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Wir sollen nicht gleich die Hände falten. Das ist Buddhismus. Das ist Islam. Das ist nicht jüdisch-christliche Tradition. Wir haben das Recht, die Propheten sagen, Herr, warum? Herr, wie lange? Wir wollen in Gespräch mit Gott. Aber wenn wir keine Antwort finden von dem Predigt, von der Bibel, von Mitgespräch mit Christen, wir sagen, Herr, du weißt besser als ich, dein Wille geschehe. Hiob tut genau das Gegenteil. Er sagt, weg mit ihm. Sechstens, in seiner Niederlage ist sein Sieg. Am Schluss, Gott sagt, schaff mir die Welt, Hiob, wenn du gerecht bist. Und Hiob schwieg. David, die Spät-David, wie ich gezeigt hat bei Rubens, nicht der fromme Siegreiche, sondern der, der von Gott besiegt ist. Dass Gott im Mittelpunkt unser Wesen wird. Dass unsere Identität von ihm bestimmt wird, nicht von uns selber. Siebtens, Hiob hat absolut recht, er erwarte keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Das sagt Römerbrief Paulus, dass der Staat ist da, uns zu züchtigen. Die zwei reichen Lehre und erwarte keine Gerechtigkeit. Wir Juden wissen sehr genau, dass wir keine Gerechtigkeit. Wir haben gedacht, nach Auschwitz kann kein Antisemitismus mehr geben. Und dann ist Islam entstanden. Nicht entstanden, sondern militant geworden. Entschuldigung. Hiobs Verlust ist sinnbildlich für uns alle. Er hat alles verloren, außer sein Leben. Wir werden alles verlieren, auch unser Leben. Und wir können nichts mitbringen. Und wir sollen vorbereitet sein. Es ist sehr schwer, wenn ein Mensch sehr glücklich bin. Ich bin ein glücklicher Mensch als jeder in diesem Raum. Ich habe alles, was Gott geben kann. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe einen tiefen Glaube, ich habe einen wichtigen Auftrag. Gott hat mir viel andere tiefe Gabe gegeben sein. Vergessen wir Mr. Bean, das ist eine andere Seite. Ich habe so viel, ich habe gute Freunde, ich habe alles. Für mein Alter bin ich relativ gesund, auch wenn ich 3 Vorfälle gehabt habe. Von meinem Rücken, jeder muss sein Kreuz tragen, nicht wahr? Aber ich muss zurechtkommen. Dass alles von mir genommen wird. Und das müssen wir alle. Und wir alle leben, als ob nichts uns passieren kann. Und es kann sehr schnell kommen. Und die 9. ist Geschichte, Hiob ist die Geschichte Israel. Die Leiden, das Leidensvolk, Hiob ist der große Leidensmensch in der Bibel. Ein Lieblingsthema von Chagall nebenan, wie Jeremia. Total Versagen Israel an Gottes Gerechtigkeit. Hier eine ganz andere Art von Versagen bei Hiob, wie bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, aber es ging über die zentrale Thema Gottes Gerechtigkeit, das Gesetz. Und Kein Volk hat geharrt bis ans Ende. Die endzeitliche Israel, die wartet jetzt auf ihr Messias. Bringen Sie nach Hause dieses, aber ich will einen letzten Punkt bringen. Die Bibel, habe ich mindestens einmal gesagt, ist für alle Menschen, alle Zeiten, für beide Geschlechten, für jede Lebensphase, jede Glaubensphase. Und ich sage euch eines, wer Menschen immer zitiert auf Sprüche, hat aufgehört zu wachsen im Glauben. Wenn wir glauben, dass der Heilige Geist nur durch das Wort, und das ist, was wir glauben, dann müssen wir wachsen mit dem Wort. Und ich sage euch eines, die Texte, die wir nicht mögen, sind die Texte, die wir brauchen. Und die Texte, die wir ständig brauchen, brauchen wir nicht mehr. Fragen Sie sich selber, ich habe gelernt durch Hiob 9, diese Texte waren Ärgernis an dergleichen für mich. Könnte keinen Anfang zuerst machen. Und an diesen Text bin ich gewachsen. Theologisch und menschlich gewachsen. Die Texte, was Sie nicht mögen, die sind die Texte, die Sie brauchen. Und die Texte, die Sie lieben und immer zitieren, schmeißen Sie weg, die brauchen den nicht mehr. Wir müssen wachsen mit dem Wort. Ich glaube, jetzt habe ich mehr als genug gesagt. Man sagt über Jaffin, als ich 13 war in ein Sportlager, als wir einschliefen, hat Jaffin geredet. Als wir aufwachten, hat Jaffin geredet und niemand weiß, ob der dazwischen aufgehört hat. Amen. Wir heben uns zum Gebet.